Reden wir über Geld, der Podcast der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Heute wieder mit einer Folge Cash and Crime, echte Finanzbetrugsfälle aus erster Hand. Präsentiert von Patricia Floweninger und Bibiane Kaufmann.
Herzlich willkommen an unsere Hörerinnen und an Bibiane. Du hast heute wieder einen aktuellen Ermittlungsfall mitgebracht. Es geht um Jobangebote für scheinbar einfache Tätigkeiten, die sehr unkompliziert daherkommen, aber riesige Probleme verursachen können.
Ja, und erst deshalb so spannend, weil es einem sogar ohne ein Investment passieren kann, dass man Teil eines Finanzbetrugs wird. Ich bin wirklich gespannt, was die Hörerinnen und Hörer sagen. Haben wir hier Täter oder Opfer? Wie immer erzähle ich den Fall so, dass man nicht auf die Personen schließen kann. Also keine Sorge, wenn man sich bei uns meldet, plaudere ich das nicht nächste Woche im Podcast aus. Unser Fall beginnt mit zwei Personen, die einen Nebenjob suchten, völlig unabhängig voneinander. Der 29-jährige Kärntner Mario M. hat eine Anzeige im Internet gesehen, ob man von zu Hause aus arbeiten wolle, man könne für Google-Bewertungen Geld bekommen. Mario M. hat eh schon gern und viel Zeit im Internet verbracht und das fand er eine gute Gelegenheit. Er ist dann auch umgehend über WhatsApp von der Firma kontaktiert worden, die ihm einen Provisionsvertrag per E-Mail geschickt hat. Die Firma hat gesagt, sie sei eine Marketingagentur. Und der Mario M. bekam jetzt jeden Tag per WhatsApp Unternehmen aufgelistet, die er Bewertungen abgeben konnte. Für jede Bewertung hat er 5 Euro gekriegt. Das hat er dann 2 Wochen lang gemacht, dann hat ihm die Firma geschrieben, dass es eine kleine Änderung gebe. Er solle die Geldbeträge von den bewerteten Firmen an sie weiterleiten. Das sei aber gar kein großer Aufwand und er darf sich pro Überweisung auch noch jeweils 4 Euro zusätzlich einbehalten. Mario M. fand das zwar umständlich, aber er wollte unbedingt weitermachen. Heißt, er hat Geld auf sein Konto bekommen und es vermeintlich der Firma weitergeleitet, die ihm dafür unterschiedliche Konten nannte. Einige davon in Deutschland, eines in Litauen. Das lief dann so über 4 Wochen und waren insgesamt dann doch rund 12.000 Euro. Merken wir uns mal den Mario M. Unabhängig davon fand Susanne S. im Internet eine Jobannonce als Backoffice Assistant einer kleinen Firma mit Sitz in Malta. Sie sollte vor allem Telefondienste mit deutschen Kunden machen, weil die Firma halt nicht gut Deutsch könne. Auch Susanne S. freute sich, dass sie von zu Hause aus arbeiten konnte, weil sie noch ein kleines Kind zu Hause hatte. Sie hatte mit ihrem neuen Arbeitgeber nur Kontakt per E-Mail und der wollte auch dann gar keine Telefonate mehr von ihr, sondern dass sie ihm bei Banktransaktionen helfe. Sie sollte laufend ETH, Ethereum, das ist eine Kryptowährung, in Geld umtauschen und an ihren Arbeitgeber weiterleiten. Man erklärte ihr, wie sie sich dafür bei einer Krypto-Plattform registriert und sie durfte sich von jeder Transaktion 5% einbehalten. Das war für Susanne S. eigentlich recht viel für wenig Aufwand. Sie sah darin eine glückliche Chance und hat sich halt vorgestellt, dass Sekretariate heutzutage auch sowas manchmal machen müssen.
Ja, und was haben Susanne S. und Mario M. denn jetzt miteinander zu tun? Auf den ersten Blick sind das ja zwei komplett unterschiedliche Jobsituationen.
Die beiden wurden in Wirklichkeit von einer betrügerischen Trading-Plattform geködert, um ihr bei der Geldwäsche zu helfen. Sie brauchte im Hintergrund jemanden, an denen die Anleger und Anlegerinnen bezahlen konnten. Jemand, der das dann umtauscht und über mehrere Ecken an sie weiterleitet. Natürlich kann da kein Konto bestehen, auf dem steht Betrüger GmbH, sondern die Betrüger brauchten Mario M. und Susanne S. und vielleicht sogar noch weitere, um das Geld aus dem Betrug zu waschen und real wieder nutzen zu können, ohne dass die Bank die Herkunft des Geldes sieht.
Das ist ja erstaunlich penibel organisiert. Da gibt es offenbar eine ganz klare Rollenverteilung und auch eine Art Prozess, der im Hintergrund läuft. Und genau das macht sowas ja dann so schwer durchschaubar.
Ja, auch Betrug ist durchaus viel Arbeit. Und das Gemeine ist, Mario M. und Susanne S. sind aufgefallen und bekamen dann selbst Probleme. Die Banken reagierten sofort und schlossen die Konten von Mario M. und Susanne S. und froren das daraufliegende Geld wegen Geldwäscheverdachts ein. Banken müssen nämlich gesetzlich Transaktionen überwachen und viel über ihre Kunden und ihr normales Zahlungsverhalten wissen. Diese Zahlungen entsprachen nun überhaupt nicht dem normalen Kontoverhalten von Susanne S. und Mario M., woraufhin die Bank reagieren musste und eine Geldwäscheverdachtsmeldung an die Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt erstattet hat. Das ist im Alltag echt ein Desaster. Man kommt dann an sein Geld nicht mehr heran und kann vielleicht von einem auf den anderen Tag keine Miete mehr überweisen oder Bargeld abheben. Für die beiden bedeutete das auch, dass die Polizei sie mehrfach einvernommen hat. Kein Job, kein Konto, stundenlang bei der Polizei. Die zwei waren wirklich geschockt. In Deutschland gibt es INPOL, das ist eine bundesweite polizeiliche Information- und Fahndungsdatenbank. Und darin sind die Zahlungsempfänger in dem Fall schon aufgeschienen. Einer davon, übrigens ein Deutscher, war schon insgesamt 12 Mal wegen Betrugs und Geldwäsche erfasst worden.
Na und wie ist das dann ausgegangen für die beiden? Also wo steht das Verfahren und was bedeutet das jetzt für Susanne S. und Mario M.?
Das ist jetzt bei der Staatsanwaltschaft und die ermittelt wegen Geldwäscheverdachts und muss beurteilen, ob die beiden Mittäter und Mittäterinnen sind oder nicht.
Unsere Zuhörer fragen sich bestimmt an dieser Stelle, und was ist mit den Betrügern? Passiert denen gar nichts?
Nein, aber das ist ein eigenes, ein anderes Strafverfahren und deutlich umfangreicher. Wenn man eine betrügerische Trading-Plattform hat, kann es Jahre dauern, bis sich immer mehr und mehr Opfer melden. Viele schämen sich, verlieren nur kleine Beträge und melden sich gar nicht. Die strafrechtlichen Ermittlungen sind grenzüberschreitend, wirklich knifflig und gerade weil Personen wie Mario M. und Susanne S. unbewusst mitgeholfen haben, sind sie knifflig. Sie sind sogenannte Money Mules, sagt man, also Geldesel. Und ohne sie können die Betrüger gar nicht arbeiten. Ohne sie hätten vielleicht hunderte Opfer ihr Geld nicht verloren. Daher ist immer die Frage, was hätten die wissen müssen? Wie weit darf man blauäugig sein?
Und darf man?
Die beiden waren glaubwürdig darin, dass sie es nicht gewusst haben und haben dann schlussendlich auch selbst einen Schaden aus ihrer Tätigkeit gehabt. Wenn sie gewusst hätten, dass Betrüger auf solchen Wegen Money Mules, also Geldesel, anheuern, hätten sie vielleicht mehr über das leicht verdiente Geld nachgedacht. Ganz wichtig ist, dass kein Unternehmen jemanden für den Umtausch von Kryptoassets oder Geldtransfers über das eigene Konto anheuern darf. Das sind Tätigkeiten, die eine Konzession der FMA benötigen. Und wir bestrafen potenziell Money Mules, also Mario M. und Susanne S., sogar mit Verwaltungsstrafen, wenn sie eine solche Tätigkeit länger oder mit höheren Beträgen ausgeführt haben. Das heißt, zu all dem Unheil davor kamen dann auch noch wir als FMA und führten ein Ermittlungs- und Verwaltungsstrafverfahren. Man muss so vorsichtig sein, dass man sich sowas nicht einhandelt. Wir raten jeden, wenn ein Jobangebot oder eine Anzeige auffällig klingt, indem man zum Beispiel viel Geld für Arbeit von zu Hause bekommen soll oder ein großer Verdienst mit wenig Aufwand versprochen wird, wenn die Jobbeschreibung vage klingt und keine Qualifikationen verlangt werden, muss ich stutzig werden. Wenn das ganze Gespräch nur per E-Mail oder WhatsApp stattgefunden hat, lasse ich die Finger davon. Wenn sehr schnell automatisiert klingende Antwortzusagen kommen, lasse ich die Finger davon. Man kann zu einem Unternehmen zwar oft ganz gut recherchieren, man darf aber heutzutage nicht einmal mehr Bewertungen auf irgendwelchen Plattformen glauben. Auch die sind mittlerweile gefälscht. Österreichische Unternehmen müssen ein Impressum auf ihrer Website haben und haben eine Firmenbuchnummer. Aber auch das wird mittlerweile auf der Website gefälscht und Fake-Adressen in toll klingenden Wiener Bürotürmen verwendet. Ja, gibt's alles.
Und ich sage euch jetzt, wo man ebenfalls super recherchieren kann, nämlich auf der FMA-Webseite. Dort findet ihr eben einerseits die aktuellen Warnmeldungen und andererseits die Unternehmensdatenbank. Erster Punkt, den man sich auf jeden Fall ganz genau ansehen sollte, hat ein Anbieter eine Lizenz? Banken, Kryptoasset-Provider und andere Finanzdienstleister, die sich an Kundinnen in Österreich richten, müssen in der FMA-Unternehmensdatenbank aufscheinen. Zweiter Punkt. Gibt es bereits eine Warnmeldung? Schaut nach, ob die FMA bereits vor dem Anbieter gewarnt hat. Auch die internationale Organisation IOSCO sammelt Warnmeldungen von Aufsichtsbehörden weltweit und auch diese sind auf unserer Webseite verlinkt. Lasst niemals für andere Geld oder Kryptowerte über eure Konten oder Wallets laufen. Geldesel sollte es wirklich nur in Märchen geben. Werdet also nicht selbst zu einem. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie gerne. Das hilft anderen, unseren Podcast zu finden. Oder teilt sie auch mit euren Freundinnen und Freunden. Viele weitere Informationen findet ihr auf unserem Blog. Und da reden wir über geld.fma.gv.at. Und auch auf unserem Insta-Kanal reden wir über Geld. Bis bald wieder bei unserem Podcast und bis dahin alles Gute und redet über Geld.
Das war Cash and Crime, echte Finanzbetrugsfälle aus erster Hand. Für noch mehr spannende Infos und Tipps rund um das Thema Finanzen besucht unseren Blog unter redenwirubergeld.fma.gv.at sowie das Finanz-ABC auf der FMA-Website. Gerne könnt ihr uns auch auf unserem Instagram-Channel oder dem LinkedIn-Account der FMA folgen. Damit ihr zudem keine Folge mehr verpasst, abonniert unseren Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, reden wir über Geld.